sich tragen lassen. Was für ein tolles Bild. Aber am letzten Sonntag habe ich erneut gehört, Roland, vielen Dank, Humor ist Gottes Idee. Eine Familie ist im Zoo und das Kind quengelt die ganze Zeit. Ich will auf einem Esel reiten, ich will auf einem Esel reiten, ich will aber auf einem Esel reiten, sagt die Mutter zum Vater. Jetzt nimm das Kind endlich auf die Schultern, dass wir hier mal Ruhe haben. Ich habe viel zu früh gelacht, ihr wusstet schon, was kommt. Ja? Sich tragen lassen, getragen werden. Sehr anschaulich in der Sänfte. Wir genießen das, wenn wir so Verse herausnehmen. Das wäre so ein Vers für die Losung, für die Tageslosung, auch eine Jahreslosung, das wäre super. Aber es gibt ja auch manche Verse, die hätten gar keine Chance, in die Losung zu kommen, weil die einfach nicht so salbungsvoll sind und nicht so zuversichtlich, nicht so viel Hoffnung ausstrahlen. Keine Chance. Und vielleicht hätte dieser Vers auch keine Chance, wenn man den Zusammenhang tatsächlich dann auch lesen würde und auch hätte. Und den wollen wir auch heute betrachten. Ja, wer lässt sich gerne tragen? Das ist ein schönes Bild der Fürsorge Gottes. Ich hoffe, wir lassen uns alle gerne tragen von Gott, wenn wir nicht mehr können. Wenn uns der ganz normale Alltag so viel Kraft raubt, dass wir völlig erschöpft zu Bett gehen, vielleicht noch nicht mal richtig schlafen können und den nächsten Tag nur mühsam beginnen. Ich breche unter meinen Lasten zusammen, unter meiner Trauer vielleicht, bevorstehende Prüfungen, anhaltende Konflikte, die immer und immer noch nicht geklärt sind, meine Sorgen für mein Leben, meine Gesundheit oder die Kinder. Ich will euch tragen. Ich finde das fantastisch. Gott möchte uns nicht Beine machen, um uns zu jagen. Er möchte uns eine Sänfte machen, um uns zu tragen. Wenn wir nur das mitnehmen heute, dann wäre es schon viel. Aber wir können eine größere Entdeckung machen, wenn wir den Vers im Zusammenhang lesen. Tatsächlich ist das Volk Gottes hier im Propheten Jesaja in die Verbannung geraten. Wir haben die Zeit ungefähr 600 vor Christus. Und der Prophet hat die Aufgabe, dem Volk Gottes auch eine ernste Botschaft zu sagen. Die Propheten überhaupt, und Jesaja ist ja im Umfeld der anderen Propheten in dieser Zeit, einige Jahrhunderte vor Christus, Jeremia, Hesekiel. Jeremia zum Beispiel muss Briefe schreiben und sagen, liebe Geschwister, ihr seid nach Babylon geführt und es gibt keine baldige Rückkehr, so wie ihr gehofft habt. Gibt es nicht, ihr werdet Jahrzehnte dort bleiben. Was für eine Ernüchterung. Hesekiel verdeutlicht die ganze Dimension, die geistliche Dimension auch. Der muss ganz ekelhafte Sachen machen wie ein Anspiel, damit sie verstehen, was dort eigentlich passiert ist. Das ist nicht nur einfach so, das hat mit eurem Verhalten zu tun, muss Hesekiel sagen. Und Jesaja eben, der das Volk Gottes über einen langen Zeitraum, wahrscheinlich hier der erste Jesaja auch von 740 bis 700 vor Christus, einen langen Zeitraum begleitet, kontinuierlich hier die Botschaft der Nüchternheit und auch der Hoffnung mitteilt. Die Hauptaufgabe der Propheten, möchte ich behaupten, damals und auch heute des prophetischen Wortes, ist eben nicht ausschließlich die Zukunft vorherzusagen, sondern die Gegenwart zu deuten, hinter den Vorhang zu schauen. Warum ist etwas, wie es ist? Gottes Volk in der Fremde. Es dauert länger als erhofft. Es ist schlimmer als befürchtet. Babylon ist kein Ponyhof, stellen Sie alle fest. Hier ist alles unheilig. Hier kann man eigentlich nicht atmen, nicht einen Schritt gehen auf diesem Boden. Wir haben alles verloren. Wir sind gedemütigte Flüchtlinge. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, das ist eine Niederlage Gottes. Das könnte man noch ausführlicher beleuchten. Es ist eine Niederlage Gottes. Gerät das Volk Gottes in Schwierigkeiten oder sogar in die Gefangenschaft, hat letztlich Gott versagt, weil er nicht stärker war als die anderen Götter. Ganz offensichtlich, so funktionierte das im orientalischen Glauben und so funktionierte das auch im hebräischen Glauben. Nur dort? Ich glaube nicht nur dort. Wenn es einen Gott gibt und er allmächtig ist, wie kann er das zulassen? Dass die Situation ist, wie sie ist, ist eine Niederlage Gottes. Oh, in vielen Gesprächen habe ich das schon gehört. Wie kann Gott das zulassen? Und Gott fragt zurück, wie könnt ihr das zulassen? Eine politische Niederlage Israels ist eine geistliche Niederlage ihres Gottes. Also ein Sieg der feindlichen Götter. Was sind das für Gottheiten? Die lassen sich klar benennen, das denke ich mir nicht aus, ich lese das gleich noch. Es sind mindestens zwei Götter, die hier genannt werden. Es ist Bel und es ist Nebo. Bel ist akkadisch, heißt der Herr, ist der Himmelsgott. Das ist der Göttervater. Bel haben wir in Babel zum Beispiel, Babel. Da steckt das Bel drinne. Oder Nebo ist ursprünglich der Gott der Schreibkunst. Interessant, er wird verantwortlich gemacht dafür, die Schicksalstafeln der Menschen zu schreiben. Es ist der Hauptgott der chaldäischen Dynastie, der Götterdynastie. Und darum ist es auch in den Königsnamen drinne. Nebo, Nebukadnezar, Nebopolassar, Nebonaid. Das waren die Siegermächte und die Könige dieser Mächte und sie verehrten die Statuen von Bel und Nabu auf ihren Tempeln. Ich habe Bilder mitgebracht, wenn das funktioniert, könnten wir mal einen König sehen. Das wäre der Nebonaid, eine Steintafel. Viele der Dinge kann man heute kostenlos im britischen Museum sehen, bestaunen. Jetzt habe ich die Beate überfallen hier. Das macht sie aber, das kommt dann irgendwann sichtbar. Jesaja bekommt eine ganz andere Sicht auf die Dinge, als der Volksglaube das sagt. Verliert das Volk, gerät es in die Gefangenschaft, dann ist es eine Niederlage Gottes. Jesaja bekommt noch eine ganz andere Sicht, eine innenpolitische Sicht auf die Situation dort in Babylon. Es gibt nämlich innerpolitische Spannungen, unterschiedliche Schwerpunkte, die Priester gegen die Könige dort im Land. Und dann dringen die persischen Nachbarn ein, und das ist der Kores oder Kyros, und dringt in das babylonische Gebiet. Auf dem Rückzug eines großen Feldzugs dringt er in babylonisches Gebiet ein und das große politische Rad der Weltgeschichte dreht weiter. Ah, das ist gut, haben wir gleich alles auf einen Schlag. Nebonaid von Babylon, oben links, sehen wir den König dargestellt, prachtvoll, mit Sicherheit auch in einer Sänfte getragen. Dann kommt der König Kyros oder Kores. Jesaja nennt ihn den persischen König und sogar ein Knecht Gottes. Er muss ihn den Gesalbten Gottes nennen, der Gesalbte Gottes, ein fremder Herrscher. Das ist ein bisschen abgefahren. Unten sehen wir sein Grab, heute im südwestlichen Iran noch zu bestaunen. Kores oder Kyros. Die Macht des babylonischen Königs schwindet. Nabonaid, Kores dringt ein und erobert Gebiete, gewinnt Oberhand. Jesaja soll das sehen. Nabonaid, der König der Babylonier, macht das, was man damals immer gemacht hat. Die Macht der Götter darstellen. Und so baut er Transportwagen. Es werden Zugtiere davor gespannt. Und auf diese Transportwagen, wie eine Sänfte, werden die Götterstatuen geladen. Bel und Nabu. Und die armen Tiere schleppen diese großen Steinklötze durch die Wüste. Es sollte eigentlich eine große Prozession werden und das Ganze endet eigentlich in einem Flüchtlingstransport. Sie werden allesamt weggeführt, erobert, langfristig gesehen verlieren sie. Und jetzt spricht Jesaja in diese Situation hinein. Jesaja 46. Bel bricht zusammen. Nebo ist gefallen. Ihre Götterbilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen, dass sie sich müde tragen an dem, was eure Last war. Ja, sie können die Last nicht wegbringen. Die Götzen sind gefallen und alle zusammengebrochen und sie müssen in die Gefangenschaft gehen. Hört mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle, die ihr noch übrig seid vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet von Mutterleib an und von Mutterschoß an aufgeladen seid. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan. Ich will heben und tragen und erretten. Nicht nur, dass die Götzen nicht tragen und nicht retten und nichts können, sie ermüden die Menschen und das Vieh. So sieht Jesaja das in Gottes Auftrag. Die Lasttiere rackern sich ab und bewegen das ganze große politische Drehrad nicht einen Zentimeter. Hatte Israel nicht selber versucht, ihren Gott herbeizutragen? Bibelkenner haben das vielleicht noch vor Augen und auch bei der Bundeslade dort oben, bei der Nachbildung natürlich nur, die gibt es ja so nicht mehr, fallen uns die Situationen ein, wo sie Kampf haben gegen die Philister und dann besinnt sich jemand und sagt, wir holen die Bundeslade. Warum? Weil sie dann sicher sein können, dann ist Gott bei uns. Und dann holen sie die Bundeslade und dann klauen die Philister das Ding und dann ist fertig. Nicht nur, dass den Israeliten nicht geholfen wird. Und jetzt kommt das Verrückte daran, Gott bekennt sich sogar dazu, die Philister kriegen die Pest durch das Ding. Gott geht da nochmal seinen eigenen Weg. Er lässt sich nicht hin und her tragen, nirgendwohin. Und erst recht nicht veranschaulicht mit irgendeinem Gerät seine Macht. Er steht über den Dingen. Er will tragen, sagt er. Er hat die Tragkraft und er stellt seine Tragfähigkeit bis zu unserem Lebensende unter Beweis. Gott will tragen und wir sind ihm nicht zu schwer. Du bist ihm nicht zu schwer. Er schleppt sich gerne mit dir ab. Das macht er schon ein paar Jahre und Jahrzehnte. Und wenn ich mir geistlich so müde vorkomme und so abgearbeitet, dann ruft er mir das umso mehr zu. Ich will dich tragen. Ich will dich tragen hier in Ingolstadt, wo du lebst. Ich will dich tragen, wenn du woanders hingehst, ein Studium beginnst. Ich will dich tragen, wenn du eine Ausbildung beginnst und ins ferne Land reist. Ich will dich tragen. Ich werde das tun. Das hat Gott zugesagt. Und ich möchte als letzten Schritt das für uns vielleicht ganz persönlich herunterbrechen. Und dann muss ich mich fragen, welches Bild lade ich denn auf und schleppe ich ständig mit mir rum? Zwei Aspekte dazu. Erst ein persönliches und dann vielleicht eins für die Gemeinschaft der Christen. Mein persönliches Idol, was ich mir auflade und rumschleppe, Eidolon, das ist das, der Begriff dazu, das Eidolon, das gemachte Bild, vor dem wir uns nicht niederwerfen sollen. Das ist meine Vorstellung von einem gelungenen Leben. So wie ich denke, wie ein Christ sein sollte und leben sollte, meine Vorstellung des Lebens eines Jüngers, der nicht müde wird, der nie an seine Grenzen kommt und erst recht nicht darüber hinaus, der Schritt für Schritt gestärkt durch den Tag geht, durch sein Leben geht, eben ein gelungenes Leben eines Christen, der keine unerfüllten Wünsche oder Sehnsüchte kennt. Nein, sowas gibt es für ihn nicht. Und dieses schwere Bild lade ich auf meinen maroden Karren. Und ich, kleiner Mensch, ziehe dieses Gerät auch noch. Ich lasse mich selber davor spannen. Mit meiner Unzulänglichkeit, mit meinem Versagen, mit dem Frust über die Beziehungen, die einfach nicht gelingen wollen, mit den aufgestauten Verletzungen. Es ist fast so, als ob dieses Bild von hinten mir auch immer noch die Peitsche draufhaut. Du hast es ja so gewollt. Ich bin dein Bild. Ich jage dich. Und diese Diskrepanz zwischen meiner Idealvorstellung und der Realität, die machen mich so müde. So müde, mein Idol durch die Wüste zu schleppen, und mit jedem Schritt werde ich müder und müder und wird es schwerer und schwerer. Mein Gottesbild. Mein Bild, wie ich denke, dass Gott mit mir unterwegs ist. Und dann sagt Gott, jetzt lass aber mal los. Lass dich mal auf mich ein. Lass mal fallen. Hör auf zu tragen, was dich tragen will. Ich will dich schleppen, Lutz. Ich will dich tragen. Und ich will dich segnen ein Leben lang. Komm, jetzt steig du mal auf. Jetzt machen wir es so, wie es eigentlich gedacht war. Das kann ich mir nur auf der Seele zergehen lassen und immer wieder einüben. Doch, das hat etwas mit mir zu tun, das muss ich euch bekennen. Da lasse ich mich jagen und antreiben von irgendeinem Bild, was mir vorgemalt wurde, was ich vielleicht selber auch gemalt habe. Und ein zweiter und letzter Aspekt, das hat vielleicht auch mit uns als Gemeinschaft zu tun, mit dem Ideal, was wir von Gemeinde haben. Vielleicht geprägt von den Erinnerungen und den Prägungen, die wir hatten aus der guten alten Zeit. Und dafür muss man nicht 75 sein, um so eine zu haben. Man muss auch nicht 75 sein, um graue Haare zu kriegen. Mein Bild von einer idealisierten Gemeinschaft. Wir müssen uns doch alle einig sein. Es müsste doch so harmonisch sein immer. Und wenn es das nicht ist, dann gibt es irgendjemanden, der daran schuld ist. Und wir müssen doch warten, bis wir wirklich auch jeden mitgenommen haben auf unserem Weg. Die Realität ist eine ganz andere, Geschwister. Und so schleppen wir diese Vorstellung von einer heilen Welt und einer rettenden Gemeinschaft durch den heißen Wüstensand und werden erschöpfter und erschöpfter. Und Gott lässt uns ausrichten, das ist unnötig. Das ist nicht nur unnötig, und jetzt nehme ich ihn beim Wort, hoffe ich, mit Jesaja 46. Wenn ihr das tut, dann degradiert ihr mich zum Götzen. Dann macht ihr mich zu jemandem, der nichts kann, der getragen werden muss, der geschleppt werden muss, wie die Götzen von Babylon. Wenn ich derjenige bin, der Christus vom Tod auferweckt hat, wenn ich der Lebendige bin, der heute noch gegenwärtig ist und Weltgeschichte schreibt, wenn ich der allmächtige Gott bin, dann müsst ihr mich nicht tragen. Dann trage ich euch. Haltet mich nicht für tot. Dann wird diese Verheißung aus Jesaja 46 fast noch ein Gerichtswort. Haltet mich nicht für tot. Ich trage. Lasst los, lässt Gott uns als Gemeinschaft ausrichten. Lasst euch auf mich ein. Lasst euch fallen und lasst euch tragen. Hört auf, selber zu tragen und zu schleppen. Ich will euch schleppen und tragen und segnen. Heute und in meine Zukunft, spricht Gott.